Die IVCG hat sich ja für diesen Jahreskongress 1993 ein Thema herausgesucht, das man ohne weiteres einer Aufforderung zuordnen kann, die uns in der Heiligen Schrift gestellt wird. In Matthäus 16 sagt Jesus, ihr könnt das Aussehen des Himmels beurteilen und schließt darauf, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr denn nicht, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Habt ihr keine Frühwarnsysteme? Fragt Jesus. Offensichtlich nicht. Denn das meiste von dem, was um uns herum passiert, verstehen wir auf geheimnisvolle Weise offensichtlich nicht. Es dürfte innerhalb der uns bekannten Menschheitsgeschichte kaum jemals eine andere Zeit gegeben haben, in der die Zeichen der Zeit dichter und bedrängender platziert waren als in unserer Zeit heute. Meine Frau und ich, wir haben zusammen mit Christoph Wies vor circa 4 Wochen an der Welttagung der englisch sprechenden christlichen Geschäftsleute des CBMC in Australien teilgenommen. Und im Anschluss an diese CBMC World Conference waren Christiane und ich noch einige Wochen im asiatischen Raum unterwegs und haben etwas von dem aufgenommen, was unser Thema heute Vormittag auch zu einem Thema macht. Dort gehen die Uhren schon sehr viel schneller als hier und auch sehr viel anders. Ich wusste natürlich vorher schon, dass in Asien die bisher derzeit schnellsten Uhren gehen, aber dass unsere Welt im Umbruch ist und wie sehr sie im Umbruch ist und wie weit und wie schnell sich das derzeit Asien und Europa auseinanderentwickeln, das muss ich mir dort wieder mal deutlich und drastisch vor Augen führen lassen. Wir Europäer leisten uns ja in der Regel auch heute noch eine Art von selbstgefälliger Überheblichkeit diesem Teil der Welt gegenüber, die uns dann oft daran hindert zu lernen, was dieser weltweite Umbruch für uns Menschen in Europa bedeutet. Aber wir müssen lernen, umzudenken, und zwar schnell. Bei einem Abendessen in einem Luxushotel in Jakarta in Indonesien erzählte uns ein Amerikaner folgende wahre Begebenheit. Auf einer Kreuzfahrt in der Südsee befand sich unter den Gästen auch der Ministerpräsident der Fidschi-Inseln. Und eines Abends in der Bar frotzelten einige Europäer und Amerikaner auf eine etwas lieblose Art und Weise, dass es doch noch gar nicht so lange her sei, dass es auf den Fidschi-Inseln noch Kannibalen gegeben hätte. Und man fragte ihn, wie war es denn überhaupt möglich, dass sie dort so schnell zivilisierte Menschen produziert haben? Am nächsten Abend hatte der Kapitän des Schiffes zu einem Dinner eingeladen und die gleichen Leute saßen wieder zusammen, diesmal um den Tisch des Kapitäns. Jedem Gast wurde die große Speisekarte gereicht und der Ministerpräsident der Fidschi-Inseln studierte die Karte einige Zeit, gab sie dann dem bedienenden Steward zurück und sagte, mir schmeckt das alles nicht, geben Sie mir die Passagierliste. Schauen Sie, Europa ist schon lange kein Kriegsschiff mehr. Wir Europäer fahren mit einem Luxusdampfer durch die Welt und interessieren uns eigentlich mehr für die richtige Temperatur des ausgeschenkten Weins als für die Fahrtüchtigkeit des Dampfers oder für den Preis des notwendigen Dieselöls. Und wir bemerken gar nicht, dass insbesondere die Industrieländer des asiatischen Raums längst die Passagierliste dieses Dampfers studieren. Es gibt auch so etwas wie wirtschaftlichen oder industriellen Kannibalismus. Und der ist mittlerweile im vollen Gang. Welt im Umbruch, Chance oder Bedrohung. Ich möchte das, worüber ich hier mit Ihnen zusammen heute Vormittag nachdenken möchte, anhand von 3 Fragen versuchen überzubringen. Die erste Frage, wie sieht die derzeitige globale Umbruchssituation aus? Was ändert sich, was wird sich noch ändern? Die zweite Frage, welche Konsequenzen sollten wir aus diesen Änderungen ziehen? Was bedeuten sie eigentlich für uns? Und die 3. Frage, haben die Christen eine besondere Antwort darauf? Für sich selbst und für andere? Lassen Sie mich beginnen mit der 1. Frage. Was ändert sich derzeit in unserer Welt und was wird sich noch ändern? Ich darf bei alledem, was ich hier Ihnen vortrage, schon jetzt um Ihre Nachsicht bitten, denn es wird alles sehr skizzenhaft sein. Ich werde sehr schwarz-weiß reden. Ich male hier Van Gogh, nicht Renoir. Dieser erste Teil wird nicht besonders beruhigend auf Sie wirken. Er soll es auch nicht. Wir müssen uns deutlich vor Augen halten, dass es nicht zum Besten mit uns steht, besonders nicht in dem Teil der Welt, in dem wir so gut leben, und dass wir einige grundsätzliche Änderungen vor uns haben. Besonders dann, wenn wir unser gewohntes, gutes Leben noch weiterleben wollen. Unser Thema heißt ja Welt im Umbruch. Und genau das ist gleichzeitig eine wichtige Dimension unseres Themas. Es ändert sich seit geraumer Zeit in unserer Welt nicht nur hier und dort einiges, was man dann vielleicht hier und dort reparieren könnte. Unser gesamtes System Welt ändert sich grundlegend. Und wenn sich ein gesamtes System ändert, kann man das nicht reparieren. Das ist zunächst mal eine ganz grundlegende Einsicht. Wir sind mitten in einer Art globaler Kulturrevolution, auf die wir uns zunächst einmal einstellen müssen, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir das wahrgenommen haben, wenn wir das bewusst wahrgenommen haben, dass sich unsere gesamte Welt als Ganzes grundlegend ändert, und zwar in einem bisher beispiellosen Ausmaß, erst dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir uns auf diese Änderungen einstellen. Unsere ganze Welt ist im Umbruch. Das nachmarxistische Osteuropa ist in einem gewaltigen Umbruch. Die Europäische Wirtschaftsunion, die immer noch sich selbst versucht zu finden, ist in einem gewaltigen Umbruch. Die früher mal sehr wohlhabenden Vereinigten Staaten sind auf einem gewaltigen Umbruch, sind in einer neuen Selbstfindung begriffen. Das intensiv arbeitende Japan ist in einem gewaltigen Umbruch. Können Sie sich noch erinnern, wann das letzte Jahr war, an dem wir alle dachten, es sei alles in Ordnung? Erinnern Sie sich noch? Das war das Jahr 1990. Der Kommunismus war tot. Gorbatschow lebte noch als Garant dessen, dass es jetzt gut ging. Hussein war noch nicht da. Die Rezession war noch nicht da. Die Preise für die deutsche Wiedervereinigung waren noch nicht bekannt. Damals dachten wir alle, jetzt sei das Paradies angebrochen. Erinnern Sie sich noch? Was konnten Sie für hochschwellende Dinge in den Zeitungen lesen? Und dann ging es bergab. Die Frage, die sich heute viele Leute stellen in dieser Welt des Umbruchs, ist, wer wird eigentlich in der Welt von morgen Führungsrollen spielen? Wer wird uns sagen, wo es lang geht? Politisch? Wirtschaftlich? Intellektuell? Geistlich? Wer wird uns sagen, wo es lang geht? Das Schlimme, die Hintergründigkeit dieser Frage hängt sich daran auf, dass bisher offensichtlich unsere Frühwarnsysteme versagten. Wenn Sie sich mal vor Augen halten, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ist und was wir zum Teil wussten, als es passierte und nicht darauf reagierten, dann kann einem das schon sehr nachdenklich stimmen. Nehmen Sie mal die Konsequenzen der 68er Studentenrevolution oder der Jugendrevolution. Haben wir deren Tiefe damals wirklich begriffen? Oder die Resultate dieser weltweiten Informationsexplosion? Haben wir die Breite dieses Phänomens wirklich begriffen, was das tut an dem Wegschaffen von Millionen und Millionen von Arbeitsplätzen? Oder der Kollaps der Sowjetunion? Haben wir das wirklich begriffen? Wo waren denn alle die guten Intelligenzdienste, die uns das hätten alles sagen sollen, was dann passierte? Wo waren denn die brillanten Szenarioplaner, die uns hätten sagen sollen, es kann das und das und das passieren? Der Zusammenbruch von Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, hätten wir jemals geahnt, was die Preisschilder sind, die da drauf sitzen? Die unendliche Hungerkatastrophe, die jetzt in Zentralafrika stattfindet. Wir wissen, was da passieren wird. Wir wissen, dass es Heerscharen von Flüchtlingen nach Europa geben wird. Wir tun nichts. Oder die Resultate des Golfkriegs. Warum ist Hussein noch am Leben? Muss ich mal brutal fragen. Wussten wir das nicht? Dass er wieder genau dort anfangen würde, wo er aufgehört hat? Oder die Probleme mit der Europäischen Gemeinschaft. Wussten wir nicht, dass die Nationalstaaten Europas nicht ohne weiteres unter ein Dach zu zwingen sind? Oder der Krieg in Jugoslawien, einer der größten Schandmäler Europas. Wissen wir nicht, dass sich da ein Islamkonflikt heranbegibt? Dass wir selber damit rechnen müssen, dass die Golfstaaten da sind? Wissen wir das alles nicht? Oder die Entwicklung dieser aggressiven Nationalbewegung? Jeden Monat irgendwo ein neues Land in der Welt. Wissen wir das nicht, was das bedeutet? Die Welt, in der die meisten von uns leben, heißt Europa. Innerhalb der großen globalen Wirtschaftstriade, Nordamerika, Europa, Pazifisches Becken, hat Europa besondere Probleme. Europa hat derzeit nicht nur ein Konjunkturproblem, es hat vor allem ein Strukturproblem. Die Konjunktur wird sich eines Tages wieder erholen. Die Struktur wird sich nicht so schnell erholen. Die derzeitige Umbruchssituation in Europa geht auf unser Strukturproblem zurück. Einige tiefgehende, bleibende Änderungen haben uns in Europa sehr arg zugesetzt. Einmal der Einfluss neuer Technologien in fast allen Arbeits- und Lebensbereichen hat unsere Arbeitswelt total umgekrempelt und bald auch noch unsere Privatwelt. Zweitens, die gnadenlose Verschärfung des globalen Wettbewerbs hat die früher verborgenen Schwächen von Staaten und Firmen ebenso gnadenlos sichtbar gemacht. Und das Dritte, der zunehmend forcierte Abbau etablierter alter Grenzen führt zu einer schnell zunehmenden und immer weniger kontrollierbaren hohen Mobilität von Gütern, von Dienstleistungen, von Geld und von Menschen. Auch das wird uns zusetzen. Warum ist Europa von alledem besonders betroffen? Nach dem Zweiten Weltkrieg ist hier bei uns in Europa ein für uns spezifisches System der gegenseitigen Abhängigkeit Staat-Wirtschaft entstanden, das wegen seiner systemstabilisierenden Sozialstruktur weiterhin sehr populär wurde, fast in allen Ländern Europas. Eine Art von Mega-Risikoversicherung für die gesamte Gesellschaft. Sie wissen sehr wohl, dass Kaskoversicherungen sehr teuer sind. Mit Hilfe von zum Teil riesigen Subventionen von künstlich am Leben gehaltenen großen unproduktiven Staatsunternehmen, von luxuriös ausgestatteten Altersvorsorgen und Krankenversicherungen und von hohen Gehältern und hohen Ansprüchen gewöhnte sich ein großer Teil Europas an einen sehr hohen Lebensstandard, der schon lange nicht mehr durch entsprechende volkswirtschaftliche Leistungen abgedeckt wird. Die erste Konsequenz davon sind natürlich hohe Verschuldungsraten. Mittlerweile ist deutlich geworden, dass selbst unsere nobelsten Vorzeigeunternehmen wie Daimler-Benz, Volkswagen, Philips, Michelin, sie können durch ganz Europa ziehen, und viele andere den derzeitigen tiefgreifenden Veränderungen auf den Weltmärkten nicht mehr gewachsen sind. Nicht mal die PR-Abteilungen dieser Firmen sind eben gewachsen. Die spontane Reaktion auf diese sehr grundsätzlichen Strukturprobleme ist oft sehr fantasielos, angstgeprägt und unprofessionell. Man wirft Mitarbeiter in großen Zahlen heraus. Man holt das, was man in den vorher vollgestopften Märkten nicht mehr verdienen kann, jetzt aus den Personalkosten heraus und nennt das stolz Lean Organization. Und man lamentiert natürlich lauthals über geschäftsbehindernde Standortprobleme. Die derzeit hier bei uns in unserem Teil der Welt am meisten diskutierteste und auch wohl teuerste Studie eines renommierten Unternehmensberatungsfirmens über den Standort Deutschland kommt zu dem Schluss, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Standortproblem hat, sondern ein gravierendes Führungsproblem. Die derzeitige Managergeneration ist dem nicht gewachsen, was uns bevorsteht. Wir haben nur Schönwetterkapitäne. Ähnliche Probleme gibt es natürlich auch in den anderen wichtigen Industrieländern der Triade. Auch in den USA kommen besonders die Großen der amerikanischen Industrie mehr und mehr in arge Bedrängnis. General Motors, IBM, Eastman Kodak, Sears Roebuck und viele andere schreiben haarsträubend hohe rote Zahlen. Und dort wird kräftig gearbeitet. Selbst in Japan läuft das Geld mittlerweile nicht mehr so schnell durch die Kassen. Und auch hier kommen einige der großen japanischen Mammutkonzerne sehr arg Bedrängnis. Aber weder in den USA und schon gar nicht in Japan hat sich in den letzten Jahrzehnten ein solch fest einbetoniertes System der sozialen Abfederung aller Notlagen entwickelt wie in Europa. Nirgendwo anders entstanden so viele uneffiziente große Staatsunternehmen wie in Europa. Nirgendwo anders entstanden so viele teure, große, uneffiziente Beamtenstrukturen mit weltweit beispiellos luxuriösen Pensionsgehältern wie in Europa. Nirgendwo anders wurde zunehmend so viel Geld für zunehmend weniger Leistung während so geringer Jahresarbeitszeit bezahlt wie in Europa. Nirgendwo anders wurden für gesellschaftliche Harmonie so lange so hohe Subventionen für sterbende Branchen bezahlt, Kohle, Stahl, Landwirtschaft, Schiffbau, Teil von Textil, wie in Europa. Nirgendwo anders ist man sich heute untereinander so sicher, dass sich das alles eigentlich nicht ändern sollte, wie in Europa. Nirgendwo anders ist man deshalb änderungsunwilliger als in Europa. Und nirgendwo anders wurde innerhalb einer anspruchsvollen Industriegesellschaft so wenig in die Zukunft investiert wie in Europa. Nirgendwo anders. Das müssen wir lernen, das müssen wir begreifen lernen. Vor circa 2 Wochen stand in der Asienausgabe des bekanntesten Wirtschaftsmagazins der Welt einiges von dem zu lesen, was unsere internationalen Wirtschaftspartner über Europa denken. Ich lese Ihnen mal einige Sätze vor aus der Singapur-Ausgabe des Wall Street Journal vom 17. Mai dieses Jahres. Da schreibt ein Amerikaner in Singapur. 1993 sollte das Jahr der europäischen Integration werden, das Jahr der Darstellung wirtschaftlicher Macht. Viele hatten schon vorher so viel Angst vor der Festung Europa bekommen, dass sie hier schnell noch einen Stützpunkt gründeten, bevor dann die Türen später zugeschlagen würden. Nach dem bisherigen Lauf der Dinge muss man allerdings wohl annehmen, dass Europa seinen Höhepunkt 1992 hatte und jetzt nur noch mit seinen unbewältigten Problemen beschäftigt ist. Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, mit den zunehmend großen Flüchtlingsströmen aus dem Osten, mit seiner politischen Ohnmacht in Jugoslawien zu agieren, mit den Politikerskandalen in Italien, Frankreich und Spanien, die politische Unreife höchsten Maßes offenbaren, mit der zunehmend sichtbaren Unfähigkeit, sich auf Hochtechnologiemärkten durchzusetzen und mit seinen stetig anwachsenden Kostenstrukturen, Subventionen und bürokratischen Regulativen. Das wirkliche Problem Europas ist jedoch seine Unfähigkeit, Änderungen in den Griff zu bekommen und neue Strukturen zuzulassen. Kommt ein harter Satz. Der deutsche Solidarpakt zugunsten der neuen Bundesländer ist ein herausragendes Beispiel für Änderungsunwilligkeit. Hier werden notwendige, schmerzhafte Änderungen nur hinausgeschoben. Was sterben will, muss sterben. Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass Europa die Herausforderung der Liberalisierung des neuen internationalen Wettbewerbs und einer wirklichen Integration aller Länder irgendwann mal wirklich in Angriff nimmt. Es erscheint fast wie eine Ironie des Schicksals. Ausgerechnet das Jahr 1993, dem wir alle entweder mit Furcht oder mit Begeisterung entgegensahen, scheint als das Jahr in die Geschichte einzugehen, in dem der Fortschritt auf eine Einigung Europas hin zu schwinden begann. Dieser Artikel hatte die Überschrift: Europa hat seine guten Jahre vergeudet. Wir müssen uns einfach innerlich damit auseinandersetzen, dass andere so über uns denken. Ob das die Wirklichkeit abbildet, ist noch eine andere Frage. Aber so werden wir gesehen und ein großer Teil von dem ist wahr. Der frühere Planungschef von Außenminister Genscher, der heute deutscher Botschafter in Italien ist, ist ein Wirtschaftssachverständiger. Er schrieb vor kurzem ein interessantes Buch mit dem Titel »Die japanisch-amerikanische Herausforderung«. Er schreibt in diesem Buch, die westdeutsche Industrie erlebt den tiefsten Einbruch ihrer Geschichte. Eine zweite industrielle Revolution verwandelt die Welt und wir sind nicht dabei. Die Technologiebasis, die Deutschlands Wirtschaftswunder stützte, so schrieb schon 1983 der amerikanische Wirtschaftsjournalist Bruce Nussbaum, wird in aller Stille obsolet. Deutschland stellt nach wie vor die besten 19. Jahrhundertprodukte der Welt her. Aber es kann nicht mithalten, wenn es zu neuen Hochtechnologien kommt. Die neue industrielle Revolution wird vorrangig getrieben von 5 Schlüsseltechnologien. Informationstechnik, Gentechnik, neue Werkstoffe, neue Energien, Raumfahrt. Bei keiner von dieser Technologien sind wir dabei. In der Elektronik allein hatte die EG bereits 1991 ein Handelsdefizit von über 75 Milliarden D-Mark. Wir haben nur noch importiert. Vielleicht so viel zum ersten Teil, der, wie ich Ihnen sagte, nicht beruhigend sein sollte. Die zweite Frage, die wir uns stellen wollen, war, was bedeuten diese Umbrüche und Änderungen für uns? Welche Konsequenzen sollten wir daraus ziehen? Lassen Sie mich hier mal nur einen einzigen Aspekt herausholen, und zwar den der Führung. Die IVCG spricht ja Führungskräfte an. Wie und wo ändert sich die Welt der Führung? Genau hier. Ich darf mit einem Zitat beginnen aus der Hauszeitschrift einer der weltberühmtesten Unternehmensberatungsfirmen. Die Firma McKinsey schreibt in ihrer Hauszeitschrift im Jahr 1986, also vor 7 Jahren, ich darf zitieren: Wenn wir uns die bisherige Arbeitsweise derjenigen Industrien anschauen, die größeren Änderungen unterworfen waren, dann haben wir Grund genug zur Annahme, dass von den derzeitigen Unternehmensführern dieser Industrien heute in 10 Jahren nur noch jeder Dritte seine heutige Führungsposition behalten wird. Das heißt, 2 sind dann weg. Was unterscheidet denn die derzeitigen und zukünftigen führenden Industrieunternehmen von jenen anderen, die es nicht schaffen werden? Vor allem anderen ihre Fähigkeiten, Änderungen schnell in den Griff zu bekommen. Das heißt, einen Managementstil zu entwickeln, der sich grundlegend von dem der Vergangenheit unterscheidet. Das Schlimme ist, McKinsey hatten recht. In dem Jahrzehnt zwischen 1980 und 1990 haben von den berühmten amerikanischen Fortune 500, die besten Unternehmen Nordamerikas, nur 54% überlebt. 46 gibt es nicht mehr. 46% wurden verkauft oder meldeten Konkurs an. Sie hatten sich nicht früh genug auf Veränderung ihrer Märkte eingestellt. Das ist die Hälfte der 500 besten Unternehmen des größten Industrielandes der Welt. Konnten sich nicht auf Änderungen einstellen. Sie müssen uns das mal vor Augen halten, was das bedeutet, was auch das für uns in Europa bedeutet. Wenn wir uns heute vor Augen halten, was es, wie wir auf die Dauer noch bleibenden Unternehmenserfolg haben wollen, dann sind wir uns untereinander heute schon sehr sicher, dass sich bleibender Unternehmenserfolg nur noch an etwas entzündet, was man sich nicht kaufen kann, auch nicht von der Hochschule, sondern was man selbst entwickeln muss, jeder für sich. Bleibender Unternehmenserfolg entzündet sich nur noch an Führungskräften, die 2 Fähigkeiten mitbringen. Einmal der Wille und die Fähigkeit zur Veränderung und zum anderen der Wille und die Fähigkeit zur Begeisterung. Wer nicht verändern kann und wer nicht begeistern kann, sollte keine Führungsposition annehmen. Er überlebt es nicht. Wenn Sie jetzt in ein solches Umfeld hineingeraten, in der die Wirtschaft im Augenblick drin ist, wo Veränderungen Fühldynamik erzeugen und Dynamik wieder neue Änderungen anstößt, dann gibt es hier 2 Wege, in der die ganze Sache umkippen kann. Es gibt Leute, die sehen in dem Allen eine Chance und machen daraus Erfolge. Es gibt Leute, die sehen in dem Allen eine Bedrohung und dann rutscht der ganze Laden ab in eine Krise. Eine Sache steht heute schon sicher fest. Änderungen sind für uns heute schon schicksalhaft geworden. Entweder ich betreibe sie oder ich erleide sie. Eine dritte Alternative gibt es nicht. Änderungen kann ich nur betreiben, aktiv betreiben oder erleiden. Und der flotte Schluss, dass wir mit schlanken Organisationen über die Runden kommen, der ist nur halb richtig. Wir müssen auch schlank denken. Wir müssen uns ein geistiges Fitnessprogramm für unsere Unternehmen verschreiben. Und wenn Sie ein eigenes Unternehmen leiten, dann sollten Sie sich vor Augen halten, was das bedeutet. Das bedeutet vielleicht dreierlei. Alles Überflüssige abwerfen, alles Wichtige aufwerten und alles Notwendige vernetzen. Alles Überflüssige abwerfen heißt abwerfen. Tiefe Hierarchien, alte Strukturen, alle Strukturerhalter mit Beamtenmentalität, alle nebensächlichen teuren Arbeiten, Funktionen und Aufgaben, große Lager, Produktvielfalt, alle gegenseitigen Schuldzuweisungen weg. Alles Wichtige aufwerten heißt alle strategisch und operativ zukunftsrelevanten Aufgaben aufwerten, alle Engagements bei Zukunftsherausforderungen, die in irgendeiner Ihrer Mitarbeiter gibt, aufwerten, alle erfolgversprechenden Teamprozesse, jegliche Art von innovativem Denken, alle Möglichkeiten zur Abkürzung zeitraubender wichtiger Prozesse und die laufende optimale Information Ihrer Mitarbeiter. Aufwerten, aufwerten, aufwerten. Und das Dritte, alles Notwendige vernetzen. Alle lebensnotwendigen Kernprozesse vernetzen. Alle Schlüsselinformationen vernetzen. Es kann nicht der das wissen und der das, das geht nicht mehr. Alle strategisch relevanten Daten, Ziele, Konzepte, Meinungen und Menschen vernetzen. Auch Meinungen. Und vernetzen Sie auch Qualität mit Unternehmenskultur. Eine besondere Schwierigkeit für uns Führungskräfte besteht im Lernen. Es gibt mehr und mehr Fachleute, die meinen, dass künftig nur noch solche Unternehmen überleben werden, deren Lerngeschwindigkeit größer ist als die Änderungsgeschwindigkeit ihrer Umwelt. Das ist fast ein biblisches Prinzip. Das Schlimme ist, dass wir auch viele Dinge entlernen müssen. Der schnelle Wandel bedingt einen hohen Lernbedarf und einen hohen Entlernbedarf. Nun gibt es einige Leute, die haben Riesenprobleme mit dem Entlernen von Wissen und gesammelten Erfahrungen, sogenannte Fachleute. Jede Firma hat Fachleute. Die bilden dann eine Unternehmensstruktur mit einer hohen Bewahrungsmentalität. Die sprechen permanent von Tradition und von was immer. Bisherige blockieren auch das Betreten von Neuland. Wer bisher sehr erfolgreich war, wird morgen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erfolgreich sein, weil er die Erfolgskriterien von gestern auf morgen anwendet. Und es sind die leistungsstarken Fachleute, die besonders viel aufgeben müssen. Versuchen Sie mal einem Fachmann klarzumachen, dass sein Wissen von gestern nicht mehr zählt. Schlimm ist auch, kompliziert, die immer mehr zunehmende Halbwertszeit von Qualifikationen. Ein Mensch, der unendlich viel gelernt hat und deshalb für wichtige Dinge einsetzbar ist, war bis 1990 war sein Wissen 10 Jahre etwas wert. Heute ist sein Wissen, veraltet sein Wissen schon innerhalb von 5 Jahren. Das ist schwierig. Ich möchte Sie bitten, in Erinnerung zu behalten, was das wirklich bedeutet. Der wahre Konkurrenzkampf der Zukunft wird sich nicht um wichtige Kunden drehen, sondern um außergewöhnliche Menschen. Wenn Sie außergewöhnliche Menschen finden, ist das viel wichtiger als wichtige Kunden. Und jetzt betreten wir allmählich ein Plateau, in dem Christen eine Rolle spielen könnten. Ich glaube, dass Menschen, die von Gott neu gemacht sind, mehr und mehr zu außergewöhnlichen Menschen gehören. Wenn Sie heute mal irgendein Management-Magazin aufblättern und Sie schauen mal nach, was so die Erfolgskriterien der Top-Manager von morgen sind, dann finden Sie immer im obersten Drittel Begriffe wie soziale Kompetenz. Die Bibel nennt sowas ganz simpel Nächstenliebe. Wie Integrität, die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Wissen kommt erst so also an 7., 8., 9., 10. Stelle. Vor einiger Zeit gab es eine interessante Aussage eines der bekannten deutschen Informationswissenschaftlers. Ein Mann von der Universität in Bremen, Herr Professor Heffner, sagte Folgendes in einem Seminar. Jegliche Art von Managementarbeit oder Führungsarbeit, die mittels Informationstechnik abbildbar ist, wird in der Zukunft durch Expertensysteme ersetzt werden. Wissen Sie, wie viele Manager das betreffen wird? Wissen Sie, wie viele Manager durch Computer abgelöst werden? Er sagt, zukünftiger Führungserfolg basiert deshalb mehr und mehr auf der Ausbildung von menschlichen Metaqualifikationen. Das sind Qualifikationen, die ein Computer nie haben wird. Hören Sie sich mal einige dieser Meta-Qualifikationen an und dann fragen Sie sich mal, ob Sie die nicht auch aus dem Neuen Testament herauslesen könnten. Zum Beispiel soziale Kompetenz. Das heißt, die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, auch mit denen, die ich nicht mag übrigens. Mitmenschlichkeit, Solidarität, Bewusstsein von Verantwortung, psychologische Partnererkennung, affektives Verhalten, Strukturverständnis, Integrität, Fairness, Kreativität jenseits von Routinen, schnelle Orientierung in komplexer Umwelt, Konfliktbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit. Hier versagen Experten. Ich darf Sie daran erinnern, Experten haben die Titanic gebaut. Die Arche wurde von Amateuren gebaut. Es ist erstaunlich, dass Gott mit Experten nie was am Hut gehabt hat. Und das sind ja immer Leute, die wissen ja alles besser. Die lassen sich ja nie etwas sagen. Viele von uns gehören dazu. Wir müssen uns das einfach sagen lassen. Diese Zeit einer schnell wachsenden Komplexität wird uns eine ganz neue Art von Demut beibringen. Glauben Sie mir das. Und je schneller wir das einsehen, je schneller lernen wir das. Wir können nicht mehr mit dem früher arroganten, hypertrophen "Ich weiß alles" durch die Gegend fahren. Es geht nicht. Das, was Sie hier finden, diese Meta-Qualifikationen, die stehen an einer Stelle im Neuen Testament. Die können Sie durchaus dazu zählen. Sie wissen, was ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Galater 5, nicht? Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Alles das können Sie unter sozialer Kompetenz verbuchen, unter Kommunikationsfähigkeit, unter Fairness. Wir müssen nur mal lernen, das, was die Bibel sagt, zu übersetzen in unsere komplizierte Sprache von heute. Da gibt es unendlich viel zu übersetzen. Da gibt es unendlich viel einzubringen. Hier liegen sagenhafte Chancen. Ich mache seit einer ganzen Reihe von Jahren Führungsseminare mit Bankern, mit Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern großer Banken und Sparkassen. Das Thema des Seminars heißt Glaube und Führung. Die Leute interessieren sich dafür, ob der christliche Glaube wirklich etwas bringt, wenn man mit Menschen umgeht. Und es ist fantastisch, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht auf einer frommen Schiene dahergefahren kommen. Einfach großartig. Lassen Sie mich hier jetzt zur dritten und letzten Frage kommen. Haben Christen auf das alles eine besondere Antwort? Hier ist zunächst mal unsere geistliche Wachsamkeit gefragt. Was sich geistlich durch alles das hindurchzieht, was wir im Augenblick in dieser Welt erleben, könnte man aufhängen an ein, zwei Begriffen aus der Bibel, die wie ein roter Faden durch dieses ganze Buch gehen. Das Oberthema unserer Konferenz hieß ja Gesellschaft auf der Suche nach einer neuen Weltordnung. Wenn immer einer von Weltordnung redet, dann sollten Sie alle hellwach werden. Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation der UNO, Brock Crisson, schrieb dazu vor einigen Jahren in einem Artikel: Um zu einer wirklichen Weltregierung zu kommen, wird es notwendig sein, aus dem Geist der Menschen einiges zu entfernen. Ihren Individualismus, ihre Loyalität zu Familientraditionen, ihren nationalen Patriotismus und ihre religiösen Dogmen. Es gibt seit geraumer Zeit deutliche Kräfte, um einer neuen Weltordnung zur Geburt zu verhelfen. Zwei grundsätzliche Dimensionen globaler Machtausübung sind Geld und Geist. Operiert wird oft mit dem Begriff der Einheit als etwas extrem Erstrebenswertes. Ist ja auch erstrebenswert. Genau an dieser Stelle setzten sowohl die New Age-Denker an, als auch zum Beispiel der Ökumenische Rat der Kirchen. Einheit ist ja die Plattform für Macht schlechthin. Erinnern Sie sich bitte, an welcher Stelle Jesus diesen Begriff Einheit ins Spiel bringt. Zum Beispiel in Matthäus 18, 19. Da sagt er, Einheit ist eine Voraussetzung für wirksames Gebet. Erinnern Sie sich? In Johannes 17, 23, Einheit als Voraussetzung für wirksames Zeugnis. Auch hier handelt es sich um Macht. Aber nicht um etwas, was wir produzieren und kontrollieren können. Und hier beginnt schon die Frage der Schlange. Hier wird Macht schon gleich schillernd anders dargestellt in unserer Zeit. Ein früherer New Age-Vordenker, der gleichzeitig längere Jahre ein bekannter Hindu-Guru war, schreibt im SCP Journal 1991, eine der Gefahren der New Age-Bewegung ist, dass sie eine perfekte Basis liefern für ein globales Glaubensbekenntnis. New Age kann sich mit jeder Religion verbinden, außer mit dem Christentum. New Age braucht immer eine positive Sprache, redet zum Beispiel nie von Sünde. New Age ist immer up to date, nie altmodisch, stellt immer menschliches, großartiges Potenzial heraus, nie menschliche Schwächen. Alles in allem kann man sagen, dass die New Age-Bewegung genau der geistlich korrekte Ansatz ist für eine neue Weltordnung. Das Christentum ist das nicht. Um die Welt wieder zusammenzukitten, müssen alle religiösen Grenzen und alle Unterschiede schleunigst eliminiert werden. Was haben denn die Christen dem entgegenzusetzen? Ich versuche mal, bei der Wirklichkeit anzusetzen, so wie ich sie täglich sehe. Ich gehe jetzt nicht auf New Age ein. Zurückkommend auf die Beschreibung unseres derzeitigen Systems Welt, das ich am Anfang mal vor Ihnen ausgebreitet hatte, kann man Folgendes sagen. Die Welt, in der wir leben, ist eine wahnsinnig komplizierte Welt geworden. Wir haben sie überbefrachtet mit allen Arten von Entwicklungen. Vor einiger Zeit sagte einer unserer deutschen Sozialpsychologen mal ein großartiges Wort. Er sagte, unsere autonome Intelligenz schafft laufend Strukturen und Systeme einer solch hohen Komplexität, die zunehmend mehr und mehr unsere Lernfähigkeit und unser Steuervermögen überfordern. Er sagte, der Mensch ist zu dumm für seine eigene Intelligenz. Das heißt, wir produzieren laufend mehr Komplexität, als wir sie lernen, bewältigen oder einsetzen können. Das ist kein Zeichen von Intelligenz. Ich würde meinen großen Bogen schlagen und sagen, dass Paulus im Prinzip genau das Gleiche sagt in Römer 1, 28. Er sagt, weil Menschen es für unnötig hielten, nach Gott zu fragen und ihn ernst zu nehmen, hat Gott sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Großartig. Das heißt, Gott braucht uns gar nicht zu strafen. Er braucht uns nur uns selbst zu überlassen. Das reicht schon. Wir kriegen das schon hin. Stimmt das nicht? Die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts ist ein großartiger Beweis für dieses Wort. Es hat keine Zeit der Welt gegeben, in der wir eine größere Pulock von finanziellen und intellektuellen Ressourcen hatten, wie in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Und es hat nie eine Zeit gegeben, in der wir mehr Mist produziert haben als in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Eine unglaubliche Vergeudung von Ressourcen hat in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts stattgefunden. Und der Grund für mich ist augenscheinlich. Ein untauglich gewordener Verstand, der im freien Raum schwebt, weil er sich von dem abgeseilt hat, dem die Intelligenz gibt. Hier liegt eine begründete Hoffnung. Und wir Christen sind immer wieder aufgerufen, das herauszustellen, in dem Augenblick, wo wir etwas vornehmen, was einige unter uns stolz Säkularisation nennen. Das heißt, das Abseilen von dem, der uns hält, wird alles dem Bach untergehen. Die Ganzheit, Schöpfer und Geschöpf, ist darauf angelegt, als Ganzheit zu operieren. Wir können nicht unabhängig von dem operieren, der uns gemacht hat. Wir packen es nicht. Obwohl wir aus langer Erfahrung sicher wussten, dass unsere, wie einige Leute sagen, tradierten Wertordnungen uns sichere Orientierung und Handlungsgewissheit gegeben haben, haben wir diese Wertordnungen trotzdem ad acta gelegt, ohne neue zu haben. Und die automatische Folge dieser Befreiung war und ist weiterhin ein sehr schnell einsetzender Orientierungsverlust und weitreichende Verunsicherung. Damit aber auch Angst und zunehmende Vernunftlosigkeit. Und das ist nun das Schwierige. Und das in einer Epoche schnell zunehmender Komplexität und Risikobefrachtung. Das ist letztlich unsere Situation. Durch diesen Akt der Befreiung von einer höchsten Autorität haben wir uns hineinbegeben in eine Situation, die wir nicht mehr packen. Noch einmal, weil Menschen es für unnötig hielten, nach Gott zu fragen und ihn ernst zu nehmen, hat Gott sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Wo kann man heute sowas erleben? Untauglich gewordenen Verstand. Zum Beispiel, wenn Sie sich mal einige dieser vielen Rückkopplungsmechanismen in unseren Gesellschaftskreisläufen angucken. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein Charakteristikum unserer Gesellschaft ist eine zunehmend hohe Komplexität. Es geht ja nichts mehr einfach. Komplexität führt zu zunehmender Unsicherheit. Zunehmende Unsicherheit führt zu zunehmender Ratlosigkeit. Zunehmende Ratlosigkeit führt zu zunehmender Ohnmacht. Zunehmende Ohnmacht führt zu zunehmender Angst. Das wiederum führt zu Fluchtmechanismen. Das wiederum zu zunehmender Realitätsabkehr. Und das zu zunehmender Unfähigkeit und Inkompetenz. Und wir schließen den Kreislauf und damit gehen wir wieder auf die Komplexität los. Das heißt, wir bewegen uns in einem vicious circle, in einem Teufelskreis, den wir immer schneller ankurbeln. Und wenn Sie mal mit Menschen ins Gespräch kommen, die das ja alles erfahren, und Sie können ihnen klar machen, dass es einen Weg gibt, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Es gibt ihn wirklich. Sie müssen nur den Ort finden, wo Sie ausbrechen können. Der Ort ist der Aspekt der Ohnmacht. Wir sind alle ohnmächtig. Auch Christen fühlen sich in der Welt von heute ohnmächtig. Aber Ohnmacht muss nicht in Angst übergehen. Ohnmacht kann auch in Geborgenheit übergehen, wenn ich mich an den halte, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Angst überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Und Geborgenheit geht dann über nicht in Fluchtmechanismen, sondern in Stehvermögen. Und das geht dann über nicht in Realitätsabkehr, sondern in Realitätsnähe. Und das geht in Qualifikation über. Und damit können Sie wieder Ihre Komplexität angehen. Wir müssen diese Kreisläufe kaputt schlagen. Oder sie bringen uns um. Lassen Sie mich jetzt an dieser Stelle noch einmal auf eine wichtige Aussage zurückkommen. Der derzeitige Umbruch in unserer Welt ist ein globaler Umbruch und ist ein totaler Umbruch. Hier gibt es nichts zu reparieren. Und Christen müssen sich mehr und mehr eine ganz bestimmte strategische Vorgehensweise aneignen, die die Guten unter den großen multinationalen Unternehmen immer schon gehabt haben. Vielleicht haben diese sogar aus der Bibel geholt, das weiß ich nicht. Ganz simpel, das heißt, think global, act local. Denke global, aber agiere lokal. Aber das beides gehört zusammen, eines ohne das andere geht nicht. Vom Heiligen Geist bewegte und erweckte Christen haben zu allen Zeiten immer global gedacht und lokal gehandelt. Sonst hätte es ja nie eine Ausführung des Missionsauftrags gegeben. Das war ja eine direkte Konsequenz dieses Denkens. Lassen Sie mich deshalb hier ganz zum Schluss noch zwei Fragen nachgehen. Einmal, wie können wir uns die geistlichen Augen öffnen lassen für das derzeitige weltweite Geschehen und uns dafür zurichten lassen, ermuntern lassen? Und zweitens, wie überleben wir diese derzeitige Umbruchssituation, jeder für uns ganz persönlich? Zunächst diese erste Frage, wie können wir uns die Augen öffnen lassen für das, was auch geistlich in unserer Welt derzeit vorgeht? Wir müssen uns freimachen von dem, was unsere kleinen Kreise sind, weil die manchmal etwas zu bedrängen sind. Die Frage könnte ich auch so stellen, was bedeutet die derzeitige weltweite Umbruchssituation für den Missionsauftrag der Christen? Nahezu unbemerkt wurden ja in den letzten Jahrzehnten die geistlichen Landkarten der Welt umgezeichnet, wie Sie wissen. Der Wind des Heiligen Geistes, der nach der Bibel weht, wo er will, hat sich offensichtlich neue Orte gesucht für das Anfachen geistlichen Feuers. Fast alle außerhalb Europas. Als der Kommunismus zusammenbrach und sich Osteuropa geistlich öffnete, da waren die Christen der westlichen Welt der Meinung, das sei jetzt ihr Hauptmissionsgebiet. Derzeit arbeiten dort im europäischen Osten über 289 evangelische Organisationen. Obwohl es heute bereits mehr Gläubige in Osteuropa gibt als in Westeuropa. Ich rede jetzt nicht gegen dich, Peter. Komm da gleich noch drauf zurück. Es ist eben populär geworden, dort zu evangelisieren. Die uns von der Bibel vorgegebene Strategie sieht jedoch anders aus. Paulus schreibt in Römer 15, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das Evangelium dort zu predigen, wo der Name Christus nicht bekannt ist. Ungefähr 60% der Weltbevölkerung lebt in Asien. Davon sind lediglich 5% konfessionelle Christen. Die Vereinigten Staaten, die das mit Abstand höchste Spendenaufkommen aller Länder für missionarische Arbeit aufbringen, leiten nur 0,1% davon zu den Missionaren im asiatischen Raum. Die christliche Kirche hat ihr Konzept der Evangelisierung der Welt, wie von Jesus vorgegeben, den globalen Umbruchssituationen offenbar noch nicht angepasst. Gründe dafür sind sowohl mangelnde Beschäftigung mit der Wirklichkeit der heutigen Welt und speziell in Asien natürlich Angst vor den militanten Religionen des Islams und des Hinduismus, die schon kräftig draufschlagen. Auf dem Hintergrund der Tatsache, dass der gesamte asiatische Raum mehr und mehr in eine Führungsrolle innerhalb der Weltwirtschaft hineinwächst, ist das eine vielleicht deprimierende und riskante Situation. In vielen Teilen der Welt tritt der Islam heute mit einem sehr, sehr selbstbewussten Missionsauftrag auf, stärker als die Christen. In dem Nachrichtenmagazin Newsweek gab es vor einiger Zeit mal ein Interview mit dem Führer der islamischen Fundamentalisten im Sudan. Er ist gleichzeitig Sprecher der weltweiten islamischen Erweckungsbewegung. Und dieser Mann sagte einige markante Sätze, von denen ich Ihnen gerne mal zwei, drei vorlesen möchte. Er sagte, der Islam ist eine neue Kraft, die in jedem Fall kommt, weil es sich hier um eine neue Welle der Geschichte handelt. Der Islam wird durch Evolution kommen, wenn man ihm erlaubt, friedfertig und gleitend zu kommen. Sonst wird er als Revolution kommen. Im Interesse der allgemeinen Stabilität sollten wir dem Islam erlauben, seinen Weg zu machen. Was sagen wir dazu? Sollen Sie vielleicht nachher an den Tisch mal drüber unterhalten. Manchmal sind es geistlich Außenstehende, wenn ich das mal so sagen darf, die den Christen Mut machen, dieser Welt wieder eine neue Werte- und Glaubens- und Lebensbasis zu geben. Das ist interessant, dass es immer noch Leute gibt, die das Christentum anschauen und keine Christen sind und plötzlich sagen, hier ist etwas, was der Welt wieder neue Korsettmaßstäbe einziehen könnte. In der Wirtschaftsausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand vor einiger Zeit eine interessante Buchbeschreibung von Rudolf Affemann, Made in Europa, Gestalten mit Führungskultur. Da schreibt er zum Beispiel, in häufigen Vergleichen zwischen den Managementkonzepten und dem Menschenbild in den Vereinigten Staaten und Japan sowie in Europa zeigt er auf, dass Europa durch die Wiederbelebung abendländischer kultureller Werte, insbesondere der christlichen Werte, das Innovationstempo und die Produktivität auf ein mit den Japanern vergleichbares Niveau steigern könnte. Europa habe alle Trümpfe in der Hinterhand, um der globalen Herausforderung durch Japan zu begegnen. Damit europäische Unternehmen das Vordringen der Japaner aufhalten und als Wettbewerber gleichziehen können, brauchen die Unternehmen Führungskräfte mit einer geistigen Neuorientierung, die auch die geistige Führung übernehmen könnten. Das ist eine Herausforderung an die Christen und eine großartige Chance. Und ich muss Ihnen sagen, es funktioniert. Es interessieren sich wesentlich mehr Führungskräfte, die Christus nicht kennen, für das, was die Christen zu bieten haben, als sie annehmen. Wesentlich mehr. Es hat nie eine Zeit gegeben, in der sich mehr Menschen dafür interessierten, was die Christen wohl allen Ernstes anzubieten haben als heute. Das sind nicht Menschen, die uns alle gleich Recht geben, aber sie hören uns ganz aufmerksam zu. Ein derzeit wichtiger Auftrag der Christen in den ehemals kommunistischen Staaten, jetzt komme ich wieder darauf zurück, besteht zum Beispiel darin, den Menschen dort verständlich und klar zu machen, warum der Kommunismus nicht funktionieren konnte. Denn viele von denen spielen ja wieder damit herum. Das Menschenbild des Kommunismus war falsch. Weil das Menschenbild falsch war, war auch das Wirtschafts- und Gesellschaftsbild falsch. Und das Menschenbild war falsch, weil das Gottesbild falsch war. Der Kommunismus hat keine monolithische Kultur produziert. Und er musste zerfallen. An dem Verständnis des richtigen Menschenbildes entzünden sich derzeit in dieser Welt unendlich viele Dinge. Wenn man über den Menschen redet, kann man das entweder so machen, dass man den Menschen in den Mittelpunkt setzt oder Gott in den Mittelpunkt setzt. Und die Kette, die dann kommt, die Verständniskette, geht weit auseinander. In einem Mensch-Mensch-Bezugssystem, wie es der Sozialismus hatte, ist der Mensch ein Produkt der Gesellschaft, die ihn geformt hat. Er hat gesellschaftliche Normen und er ist nur der Gesellschaft verantwortlich. Sein Fehlverhalten, was wir Sünde nennen würden, heißt dann, er ist der Gesellschaft nicht angepasst. Und Veränderungen passieren durch Belehrung, Information und auch Bestrafung. Das Prinzip ist Reparatur. Das christliche Menschenverständnis geht von einem Schöpfer-Geschöpf-Bezugssystem aus. Der Mensch ist hier nicht das Produkt der Gesellschaft, sondern ein Geschöpf Gottes, der ihn gemacht hat. Er hat auch keine gesellschaftlichen Normen, er übernimmt die göttliche Norm der Bibel. Er ist nicht der Gesellschaft verantwortlich, er ist seinem Schöpfer verantwortlich. Fehlverhalten ist hier von Gott abgewandt. Ich darf Sie daran erinnern, Definition von Sünde. So leben, als gäbe es Gott nicht. Das ist die Definition von Sünde. Veränderung geschieht durch Einsicht, durch Schulderkenntnis, Umkehr zu Gott, wesenhafte Sinnesänderung. Nicht Reparatur, Neuwerdung. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich den Führungskräften in den osteuropäischen Ländern immer mehr klar machen müssen. Ihr müsst auf die Fundamente heruntersteigen, um die Dinge zu begreifen, die wir euch sagen. Denn das Menschenbild bildet sich ja ab in einem Führungsverhalten. Ich werde so mit anderen Menschen umgehen, wie mein Bild von ihnen aussieht. Derzeit sind fast überall auf der Welt christliche Geschäftsleute und nicht kirchliche Laienbewegungen diejenigen Bewegungen, die starke und erfolgreiche Initiativen setzen. Lassen Sie mich das noch an einem einzigen Beispiel darstellen. Es sind offensichtlich immer wenig Leute für die Ernte da, aber aus Gottes Sicht wohl nie zu wenig. Ich wollte Ihnen ein Beispiel geben, was Ihren Glauben stärken soll und sie noch mehr zum Gebet anregen soll, vielleicht Ähnliches in unserer Welt zu tun. Im Jahr 1969, das war das Zeit der Studentenrevolution, gründete ein in Syrien geborener Amerikaner, Dr. John Haggai, das berühmte Haggai-Institut, mit dem Ziel, christliche Führungskräfte aus Asien, Afrika und Mittel- und Südamerika besser auszubilden, um andere Führungskräfte in diesen drei Erdteilen für Christus zu erreichen. Mittlerweile haben über 11.000 Führungskräfte diese Seminare in den beiden Ausbildungszentralen Singapur und Hawaii durchlaufen und trainieren jetzt ihrerseits weitere Führungskräfte in 128 Ländern auf 5 Kontinenten. Pastoren, Ärzte, Ingenieure, Manager, multinationaler Konzerne, Journalisten, Hochschullehrer. Nur weil ein Mann eine Vision hatte und den Auftrag, sie auszuführen. Ein Mann. Es haben immer nur einzelne Leute die Welt bewegt. Ob die Luther hießen oder Lenin, war im Prinzip egal. Aber Einzelne hatten eine Vision und gingen los. Und dieser Mann hatte eine super Vision. Dr. John Haggai wird bald 70 Jahre alt. Er ist gerade zum 72. Mal um den Globus geflogen. Ein Mann von unbändiger Vitalität. Als ich ihn vor kurzem in Jakarta bei einem Dinner kennenlernte, zu dem er uns beide eingeladen hatte, meine Frau und mich, ein Bündel von Energie, ein Bündel von Fantasie und einem ansteckenden Humor. Gott kann Menschen ausrüsten zu so einer faszinierenden Persönlichkeit, dass sie alles andere mit sich ziehen. Wie alle großen Führer hat er ein einfaches Leitthema. Sein Leitthema hat mich besonders fasziniert. Start from within and begin at the top. Fang bei dir selbst innen an und dann fang bei den anderen oben an. Ein kleines Haggai-Institut wird Peter Brisco ja wohl auch in Budapest gründen. Ich hoffe, Peter, ich kann dich eines Tages mal mit ihm zusammenbringen. Die letzte Frage, wie überlebe ich persönlich in einem Umfeld mit hoher Änderungsdynamik? Bei diesen Bankerseminaren habe ich die Sache so aufgezogen, Indem ich den Leuten versuchte klarzumachen, eine Führungskraft hat heute ein relativ einfaches Qualifikationsprofil. Was er haben muss, sind vier Dinge. Geistige Elastizität, körperliche Robustheit, Gewissheit über die eigene Identität und persönliche Geborgenheit. Die Frage ist nur, wo kriege ich das her? Denn er muss irgendwann mal folgende Fragen beantworten können. Wer bin ich? Wer hält mich? Wie schaffe ich es immer wieder? Wie überlebe ich? In dieser Flut von Änderungen, die uns derzeit auf dieser Welt auf uns zukommen, müssen wir uns immer wieder mal die grundlegenden Fragen fragen. Welche Änderungen haben wir nötig? Wie viele Änderungen halten wir aus? Welche Änderungen wollen wir und vor welchen fürchten wir uns? Wenn Sie sich nachher an den Tischen vielleicht mal diese Fragen vornehmen, welche Änderungen haben wir nötig? Wie viel Änderungen halten wir aus? Welche Änderungen wollen wir und vor welchen Änderungen fürchten wir uns? Denken Sie das einfach mal frei in den Raum. Sie werden erstaunt sein, zu was für Antworten Sie kommen. Wenn ich mir dieses ganze Feld der auf mich einstürmenden Änderungen und Umbrüche immer wieder vor Augen halte, dann muss ich gleich daneben etwas für mich ganz Wichtiges hinstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für alle von uns auch sehr, sehr wichtig ist. Meine Bereitschaft und meine Fähigkeit, mich selbst zu ändern und Änderungen um mich herum anzustoßen, hängt an einer wichtigen Voraussetzung. Es muss eine Mitte allen Geschehens geben, die fest und unveränderlich ist, unter allen Bedingungen. Irgendetwas oder irgendeiner, zu dem ich immer wieder hingehen kann, um das letzte Ziel und den letzten Sinn aller Änderungen in mir und um mich herum zu verstehen und zu bewältigen. Es muss irgendetwas in dieser Welt geben, was sich nicht ändert. Sonst hätte ich keinen Mut von mir aus, Dinge zu ändern. Und wir wissen, wie viele Änderungen die Bibel macht über das Wesen Gottes. Gott ändert sich nie, sagt die Bibel. Er ist immer der Gleiche. Es gehört zu seinem Wesen, sich nie zu ändern. Und nur weil es zu seinem Wesen gehört, sich nicht zu ändern, können wir uns an ihm festhalten, wenn sich alles um uns herum ändert und wir uns ändern. Es gibt immer wieder die gleiche Stelle, wo wir anpacken können. Das ist gute Nachricht für die Menschen, die Angst haben in dieser Welt, in diesen wilden Umbruchssituationen. Lassen Sie mich das Ende mit dem Anfang verknüpfen. Vier Dinge scheinen uns Europäern weitgehend abhandengekommen zu sein. Ein begründeter Zukunftsmut, eine grundsätzliche Dankbarkeit, eine couragierte Änderungsbereitschaft und eine intelligente Opferbereitschaft. Alles zusammengebunden würde das heißen, dass uns das Bewusstsein für Wirklichkeit abhandengekommen ist. Ist ja eins der schmerzendsten Einsichten, dass langwährender Wohlstand wirklichkeitsfremd macht. Das müssen wir uns immer und immer wieder vor Augen halten. Wie kann uns der Herr hier helfen? Begründeter Zukunftsmut. In dem Tagebuch von Dag Hammarskjöld, dem früheren Generalsekretär der UNO, können Sie lesen, auf einer Seite, da schreibt er, das habe ich mir mal irgendwo hingehängt. Sorge dich nicht, wohin der nächste Schritt führt. Nur wer weit vorausblickt, findet sich zurecht. Ein Seiltänzer schaut nie vor sich auf das Seil. Er würde sofort abstürzen. Er schaut immer auf einen imaginären Punkt in der Ferne. So müssen auch wir Christen durchs Leben gehen. Wenn ich um mich herum schaue, stürze ich ab. Jesus sagt in seinen Abschiedsreden in Matthäus 24 und 25 drei Dinge. Einmal sagt er, seid hellwach, dass ihr das Ziel nicht verpasst. Setzt Prioritäten, unterscheidet Wichtiges von Unwichtigem. Setzt euch Maßstäbe. Das Zweite, er sagt, fürchtet euch nicht, weil ich das Ziel bin, habt Hoffnung. Und das Dritte, lebt verantwortlich, weil es ein Ziel gibt. Tut etwas. Seid bereit, Rechenschaft abzugeben für alles, was ich euch gegeben habe. Das andere, grundsätzliche Dankbarkeit. Ich darf Ihnen vorlesen aus dem 5. Mosebuch, dem 6. Kapitel, etwa einen Text, den viele von Ihnen kennen. In einer kritischen Situation des Volkes Israel wurde den Menschen das Gleiche gesagt, was wir uns heute auch sagen müssen. Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde. Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht. Wenn ihr genug zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt, vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alle haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Und er hat es getan, weil er zu den Zusagen steht, die er euren Vorfahren gegeben hat, wie ihr das heute sehen könnt. Vergesst niemals den Herrn, euren Gott. Lauft nicht hinter anderen Göttern her. Verehrt sie nicht, dient ihnen nicht. Ich warne euch heute, wenn ihr das tut, werdet ihr zugrunde gehen. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht gehorcht, werdet ihr genauso untergehen wie die Völker, die er vor euch vertreibt und untergehen lässt. Das dritte, couragierte Änderungsbereitschaft. Wie komme ich zu einer couragierten Änderungsbereitschaft? Es gibt bemerkenswerterweise zwei Gruppen von Menschen, die haben Zugang zu Änderungen. Das sind einmal junge Menschen, die brauchen noch nicht so viel von ihrem Leben wegzutun. Und dann gibt es einen merkwürdigen Zusammenhang. Eine der größten deutschen Personal- und Unternehmensberatungsfirmen hat in den letzten Jahren eine interessante Studie zusammengearbeitet. Diese Studie besagt, dass ein offensichtlicher Zusammenhang besteht zwischen zwei grundsätzlichen Wesensmerkmalen. Zwischen der Bereitschaft und der Fähigkeit, sich und andere zu ändern und der Bereitschaft und der Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, gerne mit ihnen umzugehen. Es gibt eine direkte Korrelation zwischen Nächstenliebe und Veränderungsbereitschaft. Je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, umso mehr finde ich heraus, auf welche hintergründige Art und Weise dieses Buch uns Hilfe anbietet. Ich hätte nie gedacht, dass Nächstenliebe etwas mit Änderungsbereitschaft zu tun hat. Aber dieses Unternehmensberatungsfirma hat dafür sehr solide Unterlagen. Und der letzte Punkt, intelligente Opferbereitschaft. Lassen Sie mich schließen mit einem Zitat aus Matthäus 16. Wo Jesus etwas zu diesem Thema sagt. Das ist eine etwas erweiterte, moderne Version. Jesus sagt in Matthäus 16, jeder, der sich einmal entschlossen hat, sich kompromisslos auf meine Seite zu schlagen, der wird dann auf eigene Wege und eigene Ziele verzichten. Er wird auch bereit sein, jeden Preis zu zahlen, um ganz sicher zu mir zu gehören. Denn genau das, was ein Mensch um alles in der Welt aus eigener Kraft festhalten möchte, genau das wird er schlussendlich todsicher verlieren. Wer glaubt, sich selbst verwirklichen zu können, der wird die Wirklichkeit des eigenen Lebens, des eigentlichen Lebens verpassen. Wer aber bereit ist, den ganzen Ballast seiner eigenen Weltanschauungen, Vorstellungen, Wünsche und privaten Ziele abzuwerfen, um ganz sicher auf meiner Seite zu sein, der wird dann mit meiner Hilfe das eigentliche Leben finden und es in Fülle erleben. Überlegt doch einmal ganz nüchtern, sagte Jesus. Was hätte ein Mensch denn nun davon, wenn er sich alles leisten könnte, was diese Welt zu bieten hat, aber dafür den Preis der Zerstörung seiner selbst zu zahlen hätte? Oder noch anders gefragt, gibt es irgendetwas, über das ein Mensch ganz sicher verfügt, das ihm die Durchsetzung seiner eigenen Lebensplanung garantiert? Irgendetwas, mit dem er seine eigenen Ziele quasi erkaufen oder ganz sicher durchsetzen könnte? Überleg doch mal, sagte Jesus. Zwei Dinge werden wir in der Zukunft alle brauchen. Einmal eine gewisse Art von Abenteuergeist. Wenn ich mitschwingen kann bei all dem, was um uns passiert, wird zerbrechen. und zum anderen eine Art von unerschöpflicher Quelle für Lebensenergie, um das alles durchzustehen. Beides will uns der Herr sehr, sehr gerne geben. Wir müssen nur mitmachen. Es lohnt sich.